Kolosser 3, Vers 2. Kolosser 3, Vers 2. Sie dürfen den Finger noch in Römer 8 drinnen lassen. Wir werden wieder ein bisschen springen zwischen diesen beiden Stellen. Also, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Was ist auf der Erde? Das sagt er. Das sagt er in den nächsten Versen. Vers 5, tötet also eure Glieder, die auf der Erde sind. Welche Glieder sind auf der Erde? Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, sie ist Götzendienst. Diese Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen auch ihr einst wandeltet. Also ihr, als ihr in diesen Dingen lebtet, legt ihr nun auch alles von euch ab. Zorn, Unwille, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Der alte Mensch ist das, was ich früher gehandelt habe, was ich getan habe. Das ist eine Lebensführung. Das hat nichts zu tun mit einem Wesen, sondern das hat zu tun mit Handeln, Tun. Und das durfte ich einfach abgeben dem Herrn Jesus. Das war früher, Herr. Und jetzt bist du mein Herr. Aber in der Praxis heißt es, dass ich auch ganz konkret dann, wenn irgendwelche solche Dinge ich wieder entdecke in meinem Leben, dann muss ich sie ablegen. Ich muss diese Kleider ausziehen, diese schmutzigen Kleider, die den Herrn nicht ehren. Das ist das Wort hier. Ablegen hieß hier, das verwendet für Kleidungsstücke ablegen. Das ist genau dieses Wort, das er hier verwendet. In Vers 8, legt ihr nun auch alles von euch ab. Also, zieht euch bessere Kleider an, schönere Kleider als diese. Also, nicht das Diesseitige soll mich beschäftigen, soll mich prägen. Nicht das Diesseitige ist das letzte Ziel meines Lebens. Nun haben wir natürlich zu tun in dieser diesseitigen Welt und wir dürfen essen und wir dürfen auch die schöne Natur genießen und wir dürfen heiraten und wir dürfen Freude haben an unserem Ehepartner. Das ist wunderbar, aber hat alles seinen Platz. Das ist nicht der Lebensinhalt und das Lebensziel und wir sollen uns auch nicht zu viel erwarten. Erwarten Sie sich nicht zu viel vom Urlaub. Erwarten Sie sich nicht zu viel von den Schweizer Bergen, so schön sie sind, aber sie sind nicht das Leben. Sie helfen uns einmal zwischendurch mal eine Pause zu haben, keine Frage, wunderbar, aber das ist nicht das Leben. Wir hatten in Österreich einen Mann, der lebte für die Berge. Den fand man jedes Wochenende auf den Bergen und er war auch bekannt, war ein Bergsteiger und einer auch, der mit dem Paragleiter fliegt und so weiter. Und er genoss es in vollen Zügen. Dann hat er sich bekehrt und dann hat er erkannt, das ist nicht das Leben. Das war früher mein Leben. So schön das ist, aber das ist nicht das Leben. Erwarten wir uns nicht zu viel von diesem irdischen Leben. Erwarten wir uns aber sehr viel von einer Beziehung. Die höchsten Freuden, die Gott geschaffen hat, liegen in Beziehungen. Und die höchste und schönste Beziehung, die es überhaupt gibt, ist die Beziehung mit der schönsten, kostbarsten, herrlichsten Person des Universums, dem Schöpfer des Universums. Das ist echtes Leben. Also, worum es dem Apostel Paulus geht, ist die krampfhafte Faust lösen. Lass los! Lass los, was du krampfhaft umklammerst. Und mancher von uns, und ich weiß, ich kenne mich auch, ich streichle die Sachen nur noch. Ich will sie ja eh nicht krampfhaft umklammern, aber streicheln will ich sie schon noch. Aber loslassen will ich sie doch nicht. Lass los. Der Herr gibt dir genügend. Das heißt nicht, dass wir weltfremde oder wie soll ich sagen, weltschöpfungsfremde Menschen werden. Nein, wir schätzen die Schöpfung, keine Frage, aber wir leben nicht dafür. Das ist nicht der letzte Sinn unseres Daseins. Wir haben ganz andere Ziele. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das war eine schöne Haltung von Hiob. Die Welt ist am Vergehen, zusammen mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Johannes denkt genauso wie Paulus. Johannes denkt auch so, sagt, schaut, die Welt vergeht mit ihrer Lust, die ist am Vergehen. Und die Lust ist auch am Vergehen. Und Schönheit vergeht auch. Will ich also jetzt für die Schönheit leben? Nein. Ein Bruder in Österreich hat gesagt, Schönheit muss leiden. Und was tun sich die Menschen für Leiden an, nur damit sie die Schönheit noch irgendwie erhalten können, aber sie vergeht ohnehin. Es vergeht. Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen worden zusammen mit Christus in Gott. Ihr seid gestorben. Was heißt das? Das ist juristische Sprache. Als Christus gestorben ist, ist er an meiner Stelle gestorben. Das weiß jeder Christ. Christus ist an meiner Stelle gestorben. Aber wenn er an meiner Stelle gestorben ist, dann gilt sein Tod als mein Tod. Das heißt, er hat meinen Tod genommen und ich bin juristisch gesprochen, rechtlich gesprochen, bin ich tot. Und er sagt, schau, er hat euch herausgenommen aus dieser Welt mit seinem Tod. Ihr lebt jetzt für eine ganz andere Welt, ihr gehört in eine andere Welt. Das ist die rechtliche Lage. Jetzt werdet ihr doch nicht so unweise sein und euch wieder zurückwenden und für die andere, alte Welt leben. Ihr braucht der anderen Welt gar nicht mehr dienen. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen. Euer wahres Leben, das, was wirklich euer Leben ausmacht, das ist das Leben Jesu Christi in euch. Das ist das verborgene Leben, das ist unser Leben. Das ist nicht wie mancher meint, das ist ein zweiter Thomas. Nein, da gibt es keinen zweiten. Der eine, den kennen wir gut, den kenne ich gut genug und der macht mir Mühe genug. Aber Christus kam herein und das ist das verborgene Leben, das ist das neue Leben. Das neue Leben, das Gott mir gegeben hat, kam in mein Leben herein, in dem der Heilige Geist kam. Der Geist ist Leben. Römer 8, Vers 6. Der Geist ist Leben. Und die Welt ist am Vergehen und wir sollen jetzt nicht versuchen, aus beiden Welten das Beste zu holen. Manchmal wollen wir das, oder? Wir sagen, wir holen uns überall die Creme, das Beste. Das geht aber nicht. Wir werden nicht glückliche Christen sein. Wir können nicht zweispurig leben. Und da haben wir dann das Problem mit unserer Gewohnheitssünde. Wir wollen es nicht ganz wirklich lassen. Es ist uns nicht wirklich ein Anliegen. Und manche Christen machen einen Unterschied zwischen religiösem Leben und Alltagsleben. Und dann wundern sie sich, dass sie keine Kraft haben, um die Sünde zu überwinden. Es funktioniert nicht, Geschwister, weil man lebt in einer falschen, hat das Christentum falsch verstanden. Da ist ein Christ, der macht seine stille Zeit am Morgen, 20 Minuten, und er liest seine Bibel und er macht das gut und er betet und er geht in die, sagt so, das habe ich jetzt gemacht, erledigt, abgehakt, jetzt gehe ich in die Arbeit und jetzt geht das Leben los. Und er trennt zwischen göttliche Sache, Leben mit Christus, 20 Minuten am Morgen und der restliche Tag. Falsch. Der hat nicht verstanden, was Christenleben ist. Christenleben ist Beziehungspflege und die Beziehung wird 20 Minuten am Tag intensiv gepflegt und dann wird die Beziehung weiter gepflegt. Aber nicht mehr in der gleichen Art. Ich sitze nicht den ganzen Tag vor der Bibel, aber ich habe jetzt das aufgenommen wie das Frühstück und das gibt mir jetzt Kraft und ich habe jetzt was nachzudenken und ich bin mir seiner Nähe bewusst. Es ist mir real, wirklich. Und wenn ich merke, ich verliere dieses Empfinden, dann muss ich wieder zur Schrift, muss ich sagen, ich brauche wieder etwas zu essen, geistlich. Und dann hole ich mir wieder. Und so leben wir dann Tag für Tag mit dem Herrn Jesus. Und wenn wir sagen, wir haben aber keine Zeit, dann beten wir für Zeit. Dass wir uns wieder auftanken können, geistlich gesehen. Wir dürfen dem Herrn vertrauen, er wird dafür sorgen, dass er uns diese geistliche Existenz erhält. Aber das heißt, er wird mir genug Zeit geben, dass ich immer genug tanken kann. Aber dann muss ich aber auch dafür beten. Es muss mir ein Anliegen sein. Wenn mir das nicht wichtig ist, das soll der Herr machen, ich lebe einfach mein Leben, so geht das nicht. Das Christenleben ist ein bewusstes Leben mit Christus. Das ist ein Leben, wo die Rebe bewusst am Weinstock bleibt. Das ist nicht, in der Natur ist das nicht so. In der Natur ist die Rebe unbewusst am Weinstock, die hängt einfach dran. Aber im geistlichen Leben ist es anders. Da kann die Rebe sich wieder ein bisschen wegbewegen und dann kommt sie wieder rein und steckt sich wieder rein in den Weinstock. Die Rebe muss am Weinstock bleiben, heißt, sie muss an der Verbindung bleiben. Der Herr Jesus hat dieses Bild verwendet, um den Jüngern zu erklären, was geistliches Leben ist. Das heißt, beständige Gemeinschaft mit mir, wenn meine Worte in euch bleiben und ich in euch und ihr in mir, dann haben wir eine Lebensverbindung und dann kann Frucht entstehen. Dann wird aber auch Kraft da sein, um gegen meine Gewohnheitssünde anzugehen. Und das muss mir wichtig sein. Wenn wir in Buße und im Glaube und Vertrauen zu Gott kommen, dann handelt Gott und er gibt uns den Geist. Er hat ihn schon gegeben, aber er ist dann, der Heilige Geist wird uns, es wird uns bewusst. Der Heilige Geist ist da, seine Kraft ist da. Und damit ist auch die Kraft da, um gegen die Sünde anzugehen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir in uns einen Magneten haben, der uns immer wieder in die Welt und ins Sündigen zieht. Die Bibel nennt das Fleisch. Ich habe davon gesprochen. Wenn ich das weiß, dann darf ich also nicht, dann muss ich mir im Klaren sein, dann muss ich mich also klar zu Jesus Christus eng bei ihm sein, dann zieht es mich nicht mehr so stark. Der Magnet verliert seine Kraft, wenn ein stärkerer Magnet kommt, Christus. Aber das geht nicht automatisch. Das ist ein tägliches Bleiben in seiner Nähe. Deshalb wollen wir unsere Gedanken mit ihm füllen. Und ich weiß, wie es uns geht und ich weiß, wie es Ihnen geht. Sie gehen heim nach irgendeiner erbaulichen Stunde oder vielleicht haben Sie Ihre stille Zeit und es war erbauliche Zeit und es geht Ihnen gut. Und es kommt eine Versuchung, mit der Sie öfters zu kämpfen haben und Sie merken, kein Problem, die Kraft ist da. Und sie sind Sieger. Andersmal, sie sind innerlich ein bisschen von allem Möglichen durcheinander und der Herr Jesus ist in weite Ferne gerückt in den Gedanken. Die gleiche Versuchung kommt und sie fallen und ich auch. Warum? Nicht, weil der Herr Jesus nicht die Kraft hätte, weil ich mich nicht eng an ihm gehalten habe. Ich habe vergessen seine Nähe. Ich habe vergessen, diese Beziehung enger zu pflegen. Und wenn ich das eng tue, dann werde ich auch Gelingen haben im Kampf gegen meine Gewohnheitssünde. Kolosser 3, Vers 5. Tötet also eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Also, was haben wir zu tun? Töten. Bitte nicht sagen, Ich versuch's mal. Bitte nicht versuchen. Gehorchen. Ich kann auch nicht zu den Polizisten sagen, lieber Herr Polizist, ich weiß, Sie haben mich jetzt aufgehalten, weil ich da durchgefahren bin, aber ich versuche es immer bei der Ampel rot, bei der roten Ampel stehen zu bleiben. Da sagt der Polizist, Sie versuchen es, das ist zu wenig, Sie müssen stehen bleiben. Also bitte versuchen, nicht versuchen freundlich zu sein, sondern freundlich sein. Nicht versuchen, sich zu enthalten der Ungeduld oder des Zornes, sondern einfach nicht zornig sein, fertig. Wir müssen einen Unterschied sehen zwischen Gehorsam und Versuchen. Ja, ich probiere es mal aus, ob das funktioniert nie. Römer 8, Vers 12 ist die Parallelstelle zu Kolosser 3, Vers 5, wir lesen das. In Kolosser 3 hieß es, tötet eure Glieder. In Römer 8, Vers 12 lesen wir, denn dann sind wir also Brüder, Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Merken Sie übrigens, dass er hier Fleisch und Leib fast synonym verwendet? Vers 12, Fleisch. Vers 13, Leib, weil es oft mit dem Leib zu tun hat. Ja? weil wir mit dem Leib in Verbindung treten, mit der diesseitigen Welt, und viele von unseren fleischlichen Sünden haben mit dem Leib zu tun. Nicht vergessen, es ist nicht so, dass ich eine wiedergeborene Natur bin, sondern ich, ein Teil von mir ist wiedergeboren. Das ist das Neue, das, was Gott geschaffen hat. Das Neue in mir ist aber Christus. Das Neue in mir heißt nicht Thomas. Das Neue in mir heißt Christus, der Geist. Das Alte ist das Fleisch. Wir schulden jetzt, was schulden wir dem Herrn? Wir schulden ihm mit unserem Leib für ihn zu leben. Wir sind nicht Schuldner dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben, sondern wir sind Schuldner dem Herrn, um dem Herrn zu leben. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn, sagt Paulus. Unser ganzes Leben ist im Blick auf den Herrn. Ob wir nun sterben oder leben, wir sind des Herrn, wir gehören ihm und wir leben für ihn. Das ist unsere neue Existenz. Vers 13, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriffe zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Wer für den Leib lebt, wer nach dem Lustprinzip des Leibes lebt, der ist im Begriff zu sterben. Was heißt das? Der geht in Richtung Tod. Na, zum Glück kann man auf dieser Straße noch umkehren. Aber die Richtung ist schon gefährlich. Es ist abschüssige Straße. Wenn ich mich auf die Straße Richtung Gießen begebe und immer da weiterfahre, dann komme ich in Gießen an. Und wenn ich mich auf die Straße des Fleisches begebe, und wohin führt das Fleisch? Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch was ernten? Das Verderben. Tod, sagt er hier, Sterben. Es geht Richtung Sterben. Das ist der falsche Weg. Nun, so schnell geht das nicht, zum Glück, aber es ist ein falscher Weg. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Töten. Tötet eure Glieder. Was ist da zu töten? Unzucht, Unreinheit, böse Lust. Nicht versuchen zu töten, bitte nicht. Tötet, Schluss, radikal Schluss, fertig. Der Leib, der will unabhängig von Gott handeln. Der will sich im Hier und Jetzt gut einrichten und will sich nach dem Diesseitigen ausrichten. Der Leib ist träge, er will schlafen, wenn er wach sein sollte, und will Lust empfinden, wenn Verzichten angesagt ist. Der will essen, wenn Fasten angesagt ist. Der will Urlaub von uns, aber wir geben ihm keinen Urlaub. Schluss. Der hat uns zu gehorchen. Wenn wir erlauben, den Leib sich selbstständig zu machen, dann wird er fordern und fordern und fordern, er wird immer mehr fordern. Wir werden verfallen seinen Lüsten. In Epheser 4, Vers 22 sagt der alte Mensch, wie heißt es dort, den alten Mensch, der dabei ist, zugrunde zu gehen infolge der trügerischen Lüste. Epheser 4, Vers 22. Die trügerischen Lüste, trügerisch, weil sie etwas Falsches versprechen. Und dann landet man auf der falschen Seite. Also es ist ein Kampf um Leben und Tod. Entweder du tötest oder du wirst getötet. Getötet wird sowieso. Also entweder töten oder du wirst getötet. Wie ist das im Buch Esther? Da gab es einen Tag, an dem die Feinde der Juden sich an den Juden rächen durften. Also die durften, das Gesetz der Meder und Perser wurde beschlossen von dem König wegen Haman, dass an einem Tag am Ende des Jahres, da dürfen alle Feinde der Juden sich rächen an den Juden. Und das heißt, sie dürfen töten, wie sie nach Belieben. Und dann hat sich die Esther eingesetzt und dann kam ein neues Gesetz heraus. Aber das alte Gesetz blieb bestehen. Das Gesetz der Meder und Perser kann nie aufgehoben werden. Das war konstitutionelle Monarchie. Der König war nicht der Letzte, der Höchste, sondern das Gesetz war das Höchste. Das Gesetz stand über dem König. Und ein Gesetz, das schon mal herausgegeben ist, wird nicht mehr geändert. Was kann jetzt der König machen? Er macht ein zweites Gesetz. Er sagt, an diesem Tag dürfen die Juden sich an ihren Feinden rächen. Jetzt ist die Frage, was geschieht jetzt an diesem Tag? Entweder die Feinde der Juden rächen sich an den Juden oder die Juden rächen sich an ihren Feinden. Das heißt, an diesem Tag wird getötet. Und getötet wird sowieso. Entweder du tötest deinen Feind oder er wird dich töten. Es geht um Leben und Tod. Und genauso ist es im Geistlichen. Entweder ich töte die Unzucht und die Unreinheit und die böse Lust und die Habsucht, oder sie wird mich mit der Zeit umbringen. Das ist keine lässige Sache. Das ist eine ganz, ganz ernste Sache. Wenn ich mit Habsucht Schwierigkeiten habe, wenn ich ein habsüchtiger Mensch bin, dann muss ich damit ins Gericht gehen. Dann ist es nicht, das ist nicht so schlimm. Nein, das ist sehr schlimm. Der Heilige Geist soll in unserem Leben die Herrschaft haben. Das gesamte Leben lang bleiben wir Kämpfende. Denken wir nicht, ach, wenn ich einmal so einen Stand erreicht hätte, wo ich nicht mehr kämpfen muss. Als junger Mensch habe ich das gedacht. Da dachte ich mir, da gibt es so besonders heilige Christen, die haben das sicher schon geschafft. Die müssen nicht mehr kämpfen. Und dann habe ich mit einer Schwester geredet, einer alten Schwester, älteren Schwester. Und dann sagt sie, weißt du, dieser Kampf hört nie auf. Du musst immer Nein sagen zu den Lüsten des Leibes oder Fleisches. Du musst immer Nein sagen. Es ist immer ein Selbstverleugnen. Jeden Tag. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich und verleugne sich selbst und folge mir nach. Jeden Tag. Bis wir sterben. Das hat mir geholfen. Erwarte nicht, hab nicht eine falsche Vorstellung vom Christsein. Es gibt solche Christen, die meinen, es gibt so den perfekten Stand, der ist dann erreicht. Es ist falsch. Die Bibel weiß, dass jeder Christ, jeder Mensch zu jeder Sünde fähig ist. Auch jeder Christ. So wie ich hier stehe, bin ich zu jeder Sünde, die es überhaupt nur gibt, fähig. Fähig. Aber nicht unterworfen. Wir müssen nicht. Römer 8, Vers 13. Tötet durch den Geist, wenn ihr die Handlungen des Leibes tötet, durch den Geist. Wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Was heißt das, durch den Geist? Es ist vom Heiligen Geist die Rede. Die ganze Zeit ist vom Heiligen Geist die Rede. Also, der Geist Christi, der wohnt in mir. Und wie hilft mir jetzt der Geist Christi? Wie kann ich durch den Geist Christi töten? Nun, der Geist Christi, er gibt mir die Kraft, er nimmt mich an der Hand, sagt, komm, wir machen, ich führe dich jetzt. Komm, ich zeige dir die Stellen in deinem Leben, wie wir das jetzt angehen, diese Sache. Der Heilige Geist macht uns aufmerksam. Dann muss ich jetzt auch mitmachen, muss ich sagen, aha, ja Herr, ich nehme mir Zeit, ich konzentriere mich jetzt drauf. Wo sind die Punkte in meinem Leben? An welchen Punkten arbeitest du gerade? Dann sagt er, schau hier und hier und hier. Aber wir gehen der Reihe nach durch. Jetzt fangen wir hier an. Und dann nimmt uns der Heilige Geist an die Hand und zeigt uns die Sache. Und dann lesen wir Bibelstellen, dann lernen wir Bibelstellen auswendig und wir beten und sagen, Herr, gut, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich will. Der Herr fragt, willst du wirklich? Ja, ich will wirklich. Gut, dann gehen wir die Sache an. Aber es ist meine Kraft. Aber es braucht deine Bereitschaft. Es ist kein automatisch. Es geht nicht automatisch. Also ich sage nein zu meinem eigenen Willen und sage Ja zu Christus. Und dann kommt die Kraft des Geistes. In Römer 6 spricht Paulus davon, dass er sagt, Römer 6, Vers 12, lasset also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten ihr zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung, denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Die Sünde wird nicht Herr sein. Wann? Ja, wann ihr euch unter die Herrschaft des Herrn Jesus stellt, wenn ihr euch ihm zur Verfügung stellt, dann wird die Sünde nicht Herr sein. Dann wird seine Kraft da sein, weil er nicht einfach ein Gesetzesprediger ist, der sagt, du sollst. Nein, er sagt, komm, ich gebe dir die Kraft. Wir gehen jetzt gemeinsam dran und meine Kraft hilft dir. Meine Kraft, durch meine Kraft wird es gelingen. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Also, es ist also möglich, im Sieg zu leben. Es ist möglich, von einem Sieg zum anderen zu gehen. Aber sobald wir wieder auf uns selber vertrauen, Herr, ich mache das schon, ich schaffe das schon, jetzt hast du mir gezeigt, wie das geht, ich mache das jetzt selber. Sagt der Herr, nein. Du kannst es nicht selber, du brauchst mich für jeden Tag und für jeden Schritt. Und dann geht's. Dann erleben wir tatsächlich, ich bin jetzt gar nicht zornig geworden. Wieso bin ich nicht zornig geworden? Früher bin ich immer zornig geworden bei dieser Situation. Ich habe gebetet, Herr, erinnere mich, du bist da. Und ich hab die Nähe zum Herrn gehalten und ich blieb ruhig, konnte ruhig bleiben. Da hat der Herr jetzt einen Sieg errungen. Und ihm gehört die Ehre. Nicht ich, ja, ich habe es wieder mal geschafft. Nein, eben nicht. Also lassen wir uns vom Heiligen Geist führen. Römer 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14. Denn so viele von Gottes Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Was heißt denn das? Denn, es steht am Anfang denn. Denn heißt es, das Wort denn ist ein Bindewort und bindet den Satz an den vorherigen Satz. Also das hängt jetzt mit dem vorherigen Satz zusammen. Was steht vorher? Vorher steht, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn so viele von Gottes Geist geleitet werden, die sind Söhne. Und Söhne leben. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Lasst doch ihn ran. Dann kommt Leben. Ihr seid ja Söhne. Söhne leben. Denn ihr empfinget nicht einen Geist der Knechtschaft, der euch durchprügelt. Nein, ihr empfinget einen Geist der Sohnschaft. Und wir beten, aber Vater. Und da ist eine Beziehung da. Und die Beziehung, von der Beziehung her lebe ich. In diesem Geist rufen wir, aber Vater. Und so gibt also dieser Geist Zeugnis. Wir sind Kinder. Wir haben sein Leben in uns. Und dieses Leben ist es, was den Sieg bringt über Sünde. Das Leben Jesu Christi. In diesem Sinne. Also, um das jetzt noch kurz abzuschließen, wollen wir uns interessieren an die Interessen des Heiligen Geistes, die nach dem Geist sind, sinnen auf die Dinge des Geistes. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann führt er uns dorthin, dass wir auch dass uns seine Interessen wirklich interessant werden, dass wir daran denken wollen. Wenn wir den Herrn Jesus lieben, dann werden unsere Gedanken bei ihm sein. Das ist so, wenn man jemanden liebt, sind die Gedanken bei ihm. Wir wollen also nicht unsere Augen beim Diesseitigen haften bleiben lassen, sondern wir dürfen unsere inneren Augen auf Jesus Christus richten und dann sind wir tauglich für diese Welt. Dann sind wir wirklich fähig für diese Welt. Ich schließe mit 5 Punkten. Ich lese sie einfach vor. Als Zusammenfassung und als Schlusspunkt. Erstens, kämpfe nicht alleine. Wenn du jetzt merkst, du hast noch weiter Schwierigkeiten, kämpfe nicht alleine. Es sind viele Geschwister da. Wir sind ein Leib Jesu Christi. Alle wiedergeborenen Menschen bilden den Leib Jesu Christi. Wir sind viele da, sind reife Christen da und sind solche, die beten und die helfen, die Rat geben. Und da kann man sich anrufen lassen. Weißt du was, ruf mich an nächste Woche und dann sage ich dir, wie es mir gegangen ist. Und dann 2 Tage später ruf mich nochmal an und dann sage ich dir, wie es mir da gegangen ist. Und dann frag mich wieder, damit ich weiß, ich bin verantwortlich und ich habe jemanden, der dafür betet und der mich weiter fragt. Kämpfe nicht alleine. Zweitens, tue Gutes, werde aktiv für den Herrn Jesus. Stell deinen Leib für ihn zur Verfügung. Setz dich ein Und wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann tu die Dinge, die niemand tun will. Tu sie, tu etwas für den Herrn Jesus. Dann bist du aktiv tätig für ihn. Hast du nicht so viel Zeit, an dich selber zu denken und gewissen Sünden nachzugehen. Drittens, trenne dich von jedem unguten Einfluss. Von jeder Sache, wo du weißt, das hat schlechten Einfluss auf mich. Trenne dich. Fertig. Fliehet die Lüste der Jugend. Fliehen ist hier, Widerstand besteht in Flucht auf diese Sache, in Lüsten, in dem Thema Lust. Fliehe jegliche Gelegenheit zur Sünde. Viertens, besorge dir einen Jonathan und eine Hanna. Jonathan, das war der Freund von David. Von dem heißt es, er stärkte seine Hand in Gott, 1. Samuel 23, ich weiß nicht, Vers 14 oder so. Er stärkte seine Hand in Gott. Zu der Zeit hat eine gehabt, einen Freund, einen Bruder. Und eine Hanna, eine Fürbitterin, die im Tempel ist und betet und betet und betet. Such dir eine Hanna, geh zu ihr und sag, bitte bete für mich. Bitte bete für mich das nächste Monat, jeden Tag, 30 Mal oder 31 Mal. Und dann kann man sich wieder absprechen, dann noch einmal im Monat. Ja. Fünftens, bleib viel unter Gottes Wort. Bleib in dieser ganz engen Beziehung zum Herrn. Lerne Bibelverse auswendig oder schreib sie dir auf und wieder, lies sie immer wieder und bleib in Verbindung mit ihm. Dann, wenn wir das tun, dann wird es einen Fortschritt geben, auch in diesen Gewohnheitssünden, die uns immer wieder plagen. Der Herr segne uns. Wollen wir aufstehen zum Gebet.